Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 19, und zwar heute die Verse 13 bis 20. Es ging ja darum, im 19. Kapitel, dass eine Erweckung aufbrach in Ephesus. Eine Erweckung aufgrund dessen, dass man sich einseitig zu Jesus Christus bekannte. 12 Männer wurden gläubig an Jesus und verbreiteten auch die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Und wir haben gelesen, dass viele Zeichen und Wunder geschahen und das Evangelium bestätigt haben. Seuchen wurden geheilt, Menschen kamen zum Glauben. Das Evangelium ging durch die Stadt Ephesus, die zuvor bekannt war, diese Stadt, in der Verehrung der Diana, der Göttin in Ephesus, die Heilige in Ephesus und für Ephesus, bekehrte sich nun zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Viele aus der Synagoge wurden gläubig und trugen das Evangelium auch unter die Epheser, die Heiden, die darauf eingingen. Allerdings, um jetzt eine tiefere Erweckung und Nachfolge Jesu zu bewerkstelligen, bedarf es der Scheidung im Herzen. Nicht nur der gedanklichen Annahme Jesu, nicht nur das Aussprechen des Namens Jesu, sondern eine Scheidung von der Finsternis zum Lichte hin. Eine Scheidung von den Machenschaften des Satans, die er in mancherlei Deckmänteln verursacht hat, hin zu der Kraft des lebendigen Gottes. Es heißt hier, es unterwanden sich aber etliche der umherziehenden Juden, die da Beschwörer waren, den Namen des Herrn Jesu zu nennen, über die da böse Geister hatten. Und sie sprachen: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren ihre aber 7 Söhne eines Juden Kephas, des hohen Priesters, die solches taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesum kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie und ward ihrer mächtig und warf sie unter sich, also dass sie nackt und verwundet aus demselben Haus entflohen. Das aber ward kund allen, die zu Ephesus wohnten, sowohl Juden als Griechen. Und es fiel eine Furcht über sie alle, und der Name des Herrn Jesu ward hochgelobt. Es kam auch viele derer, die gläubig waren geworden und bekannten und verkündigten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die davor witzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren und fanden des Geldes 50.000 Groschen oder Drachmen oder Silberdrachmen. Also mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand. Scheidung ist wichtig. Scheidung von dem vorhergehenden Leben, von dem Alten. Und wir wissen aus dem eigenen Leben, dass das gar nicht so einfach ist. Grobe Sünden kann man schnell bekennen. Die sind offenkundig, die sind vielleicht sogar von der Kanzel her genannt worden. Aber eben diese verborgenen Dinge, sich davon zu trennen, ist manchmal ein starker und großer Prozess. Aber er muss stattfinden, damit es zu dem Wesen Jesu in uns kommt und wir durch das Wesen Jesu in der Abhängigkeit von Gott stehen und bleiben und gebraucht werden können als sein Werkzeug. Sonst sind wir nur Wortrufer oder Wortgläubige, nicht Lebensgläubige. Wir haben hier von einem Eifer gelesen, einige, die meinten, nur den Namen Jesu ausrufen zu müssen und dann geschieht alles zum Guten. Das genügt nicht. Dass Jesus Christus der Messias Israel zwar ist nun vielen, auch in der Synagoge zu Ephesus, bewusst geworden. Darum nahmen sie ihn in ihr Leben auf und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Juden, die auch zum Teil dem Gnostizismus verfallen waren. Gnostizismus ist folgendes: Man glaubt allem, was übernatürlich ist. Allem, was übernatürlich ist, das könnte man mit der heutigen New Age-Bewegung vergleichen. Egal, wer da aus dem Himmel redet, Hauptsache er redet aus dem Himmel, ist richtig und gut. Das ist die Lehre der Gnostizisten, der Gnostiker. Oder viele waren auch Mystiker, vergleichbar mit der heutigen Kabbala, der Geheimlehre. Sie waren oft diesen Dingen anheimgefallen. Sie glaubten einfach unter Nennung bestimmter Formeln und hier in dem Falle des Namens Jesu, Mächte der Verwirrung und der Krankheit binden zu können. Den Namen des Herrn anrufen heißt doch, wenn man ihn ehrlich anruft, ihn aufnehmen. Nicht ihn dazu gebrauchen, um eine Lebenssituation zu verändern. Wir merken, das kann auch in unser heutiges Leben eingreifen, dass wir sagen, Herr, mach doch dies, Herr, mach doch jenes. Wir wünschen, dass unsere Lebensumstände nach unserer Meinung verändert werden. Aber dazu ist der Name Jesu nicht da, sondern er soll angerufen werden, damit er Herr werden kann in unserem Leben und bestimmen kann, was ich sein soll, krank, gesund. Welche Gaben ich habe, das bestimmt alles er, nicht ich. Dazu soll der Name des Herrn angerufen werden. Wir wissen, dass ja das auch in der Apostelgeschichte 2, Vers 21 in der Rede des Petrus zum Tragen kam, was zitiert wurde aus Joel 3, Vers 5, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Der soll also in einen neuen Zustand versetzt werden, wo er nicht mehr der eigene Herr ist, sondern wo Gott Herr ist und wo er der Leitende ist. Nicht? Wir wissen das auch aus Johannes 14, wo Jesus sagt, der Heilige Geist, der Geist des Vaters, er wird leiten. Ihr leitet euch nicht mehr, er wird leiten. Also der Name Jesu ist nicht dazu da, dass wir ihn einfach für schwierige Situationen einsetzen. Denn das wäre käme dem Gebot, dem zweiten Gebot gleich, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Hier wurde er eindeutig missbraucht, indem man ihn einfach nannte, in dem Namen des Jesus, den Paulus predigt, sollen die Geister ausfahren. Das ist ein Missbrauch. Aber die, die das taten, mussten erfahren, dass diese bloße Nennung des Namens Jesu keine Vollmacht ausstrahlt über die Besessenen, über die Geister. Denn die Geister sagten, ja, Jesus kennen wir wohl, Paulus kennen wir auch, aber wer bist du? Da kannst du so oft Jesus sagen, wie du willst. Es wird nichts geschehen. Wenn du nicht ein Christ bist, wenn nicht Jesus in dir wohnt, wenn nicht Jesus dein Leben besitzt, hast du gar keine Vollmacht gegen das Böse. Ja? Nur Christen, die Christus in ihrem Herzen aufgenommen haben, sind und werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und empfangen Gaben. Nur diese empfangen Gaben und Vollmachten über die Mächte der Finsternis. Darum sagte der Herr Jesus und ich zitiere nochmal Johannes 14 in Vers 12 und 14. Wer an mich glaubt, der wird auch tun die Werke, die ich tue. Wer an mich glaubt, wer also mich zulässt in seinem Leben. Und Vers 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich will es tun. Drei Punkte, Gott allein gibt uns die Gaben, Dämonen müssen weichen wo Jesus der Handelnde ist und Zauberei ist Sünde. Gott allein ist der Geber der Gaben. Kein Mensch, und das müssen wir auch merken, kann sich Gaben vermitteln für sein Glaubensleben. Und wenn er noch, ich möchte mal sagen, anstrengend und beinahe verzweifelt darum bittet, ganz bestimmte Dinge zu haben, er kriegt sie nicht. Er kriegt sie nicht. Wir wissen das von diesen falschen Bewegungen, wo man Wartestunden eingerichtet hat, um ganz bestimmte Gaben des Geistes zu empfangen. Gott lässt sich nicht nötigen. Er ist souverän. Er bestimmt mein Leben. Und er sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Er gibt die Gaben. Und ich kann mich keiner Gabe erwehren, die er gibt. Wir müssen diesen Dingen leben, die er uns gibt. Und das ist das Wunderbare, das kann man immer wieder im Reiche Gottes sehen. Solche, die sich besonders hervortun und meinen, dies und jenes zu können, die haben meistens keine Berufung. Diejenigen, die sich ein wenig fürchten vor einer Berufung, die hat der Herr berufen, nicht? Und will sie auf seinen Weg ziehen, so wie Mose auch sagte, ich kann das gar nicht. Oder Jeremia, ich bin ja viel zu jung. Ja, das, was heißt zu jung? Ich bestimme das, sagt der Herr. Und zu Mose, wenn ich dich sende, dann geht das gut. Da musst du nicht auf dich schauen. Aber andere, die dann sich selber ins Mittel bringen wollen, die haben solche Berufung nicht. In 1. Korinther 12, Vers 7 bis 9 und 11 wird deutlich gesagt, in einem jeglichen erzeigen sich, also brechen auf, die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen der Gemeinde. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit. Dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube in demselben Geist. Wir denken, na wieso, alle haben doch den Glauben. Nein, hier geht es um einen besondere Glaubenskraft, Dinge zu tun, die andere nicht erkennen. Wir haben das im Mitternachtsruf, im Missionswerk kennengelernt. Bruder Malgo ist in manchen Dingen glaubensstark vorangegangen und keiner wollte so richtig mitgehen. Und im Nachhinein haben sie gesehen, das waren die Wege des Herrn. Die Zionshalle zum Beispiel würde heute nicht stehen, wenn nicht Bruder Malgo gewusst hätte, das müssen wir tun. Oder der Pastor Kemner, der die Glaubenshalle in Krelingen baute. Er sagte, ihr könnt sie mit unterstützen mit eurer Kollekte, aber eins sollt ihr wissen, wenn er es nicht tut, die wird doch gebaut. Das heißt einen besonderen Glauben. Ja? Oder dass wir dieses Haus hier haben, das war auch eine Glaubensführung von Bruder Nötzer. Sonst hätten wir dieses Haus nicht. Die Gemeinde war dagegen. Sie war dagegen, sie sagen, wir haben doch das Geld gar nicht. Tja, aber er wusste, dieses Haus muss gekauft werden. Und er hat es gesegnet, der Herr. Nicht deswegen steht hier, ein anderer bekommt den besonderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselben Geist, ein anderer Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Und dann heißt es, dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Nachdem er will. Also wir können uns die Gaben im Reiche Gottes nicht aussuchen. Wir können nicht sagen, das möchte ich haben oder jedes möchte ich haben, sondern Gott bestimmt, was ich zu tun habe. Das ist das neue Leben. Im alten Leben haben wir bestimmt, was wir machen. Aber im neuen Leben bestimmt unser Erlöser, Jesus Christus. Das ist also ganz wichtig, das auch zu unterstreichen, denn hier in der Apostelgeschichte dachte man, man könne selber vorangehen und irgendwie etwas vermeintlich Gutes tun. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel, als Jesus die Jünger aussandte, sandte er sie nicht einfach aus, seht mal zu, was ihr jetzt machen könnt, sondern mit dem Wort, dass er ihnen die Kraft gab. Er gab ihnen die Kraft. Sie selber hatten sie nicht. Es heißt hier in den ersten beiden Versen, er forderte die 12 zusammen und er gab ihnen Gewalt. Er gab die Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Seuchen heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Er gab ihnen die Macht. Sonst wäre das nicht gegangen, ja? Oder wenn wir jetzt an den Sendungsbefehl in Markus 16 denken, da heißt es ja dann in Vers 17, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, die also in Verbindung mit dem Heiland stehen, das sind die, in meinem Namen werden sie die Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Die da glauben und in der Gemeinschaft mit dem Herrn stehen. Jesus gibt Kraft und Gewalt zu seinem Werk. Das ist mir auch persönlich immer so wichtig geworden, dass ich niemals an meinem oder an einem Werk einer Gemeinde stehe, sondern immer am Werk des Herrn. Am Werk des Herrn. Und da ist ein ständiges Fragen, wie es Paulus nach seiner Bekehrung auch tat, Herr, jetzt sag du mir bitte, was ich tun soll. Denn wenn ich in guter Meinung vorangehe, habe ich ja gemerkt, mache ich alles falsch. Ich denke, es ist gut, aber es ist nicht gut. Ein zweites, da wo Jesus Christus wirklich handelt in einem Menschen, müssen die Mächte der Finsternis weichen. Im Gegensatz zu diesen 7 Söhnen des hohen Priesters Skephas müssen die Geister der Finsternis weichen, wenn sie durch den Geist Gottes im Namen Jesu gewiesen werden und bedroht werden, zu weichen und aus dem Menschen zu fahren. Die Christuspräsenz ist also dabei wichtig, so wie es auch in Johannes 14 heißt. Das sind ja so Worte, die einfach immer wieder spiegeln, dass der Mensch aus sich, auch der christliche Mensch und der religiöse Mensch, gar nichts vermag gegen die Mächte der Finsternis, die ihr Werk Tag und Nacht vollführen, auszurichten. In Johannes 14, Vers 21, sagt der Herr, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt, und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also Christus muss sich in uns persönlich offenbaren. Unabhängig sollen wir sein von uns selbst und von den Menschen, wenn es um das Reich Gottes geht. Der Herr will sich in uns persönlich offenbaren. Und da entstehen diese Vollmachten, die er selber hat. Er ist der Herr. In Markus 1 zum Beispiel, Vers 23 bis 26 lesen wir folgendes. Da geht es um einen Besessenen in Kapernaum. Er war dort in der Synagoge und da war ein Mensch, besessen mit einem unsaubern Geist, der schrie und sprach, halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Jesus bedrohte. Niemand anders kann das tun. Diese 7 Söhne von Skephas konnten das nicht tun. Bei allem, was sie vielleicht in ihrer mystischen Lehre gelernt haben, das funktionierte nicht. Jesus hat das Wort. Und Paulus, als er, wir lasen ja in Apostelgeschichte 16, Vers 18, diesem Wahrsagergeist in der Frau, die sie immer wieder begleitete und verfolgte und eine vermeintliche christliche Offenbarung weitergab und diesen Geist austrieb, tat er es auch nicht aus sich, aus Paulus, sondern aus der Kraft Gottes, die ihm präsent war, und er wurde dort geführt. Es gab ja viele andere Besessene dort, aber er hatte nur diese Frau dort befreit, die noch nicht mal darum gebeten hat. Aber weil sie hinderlich war, dieser Geist war hinderlich bei der Ausbreitung des Evangeliums. Und er tat es also in der Kraft des Herrn, weil der Herr das so wollte. In Lukas 8 lesen wir nochmal, und das ist also wichtig auch für uns, wenn wir mit den täglichen Dingen umgehen, dass wir immer wieder bitten, Herr, regle du das. Regle du das in meinem Leben, regle du das um mich herum. Ich vermag es nicht, aber deine Kraft ist mächtig über allem. Da geht es ja in Vers 26 und weitere um den Besessenen zu Gadara. Ich lese mal einige Verse. Als sie mit dem Boot dort auf die andere Seite des Sees Genezareth fuhren, in die Gegend der Gadarener, Galiläa gegenüber, und aus dem Schiff austraten, begegnete ihnen ein Mann aus der Stadt, der hatte Dämonen von lange Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in keinem Haus, sondern in den Gräbern. Also der schlief dann in den Höhlengräbern, ja, der hatte also kein Haus oder ging einfach nicht nach Hause, weil die Dämonen den Menschen ja degradieren wollen. Es sollen ja alles Leute werden, auf die man nicht achtet, die man verabscheut. Ja, das ist so auch bei Christen. Die sollen sich so bewegen, dass man sie nicht akzeptiert. Das will der Satan erreichen. Ja, dass man sagt, naja, die sind ja ausgeflippt, wenn sich jemand so bewegt. Ja, dann glauben die das überhaupt nicht. Und das macht der Teufel, auch hier mit dem. Den hat er nackt ausgezogen und hat den auf die Friedhöfe geschickt, so schlimm war das. Und da er Jesus sah, schrie er und fiel vor ihm nieder und rief laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich bitte dich, du wollst mich nicht quälen. Das war der Dämon in ihm. Denn Jesus gebot dem unsauberen Geist, dass er von dem Menschen ausführe, denn er hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er ward mit Ketten gebunden und mit Fesseln gefangen und zerriss die Bande und ward getrieben von dem Teufel in die Wüsten. Jesus fragte diesen Geist, wie heißt du? Und er sprach Legion, denn es waren viele Dämonen in ihm gefahren. Und sie baten ihn, dass er sie nicht hieße in die Tiefe fahren. Es war dort eine große Herde Säue auf der Weide, auf dem Berge. Und sie baten ihn, dass er ihn erlaubte, in sie zu fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Aber wir sehen, die Knechtschaft konnte nicht gelöst werden, außer durch das Wort des Herrn. Zauberei ist Sünde, wie sie auch immer da gesagt wird. Wir haben ja in dem Abschnitt gelesen, dass die Gläubigen plötzlich merkten, anhand dessen, was da geschah, dass nämlich die Dämonen auf diese sieben Leute da übergriffen und sie verjagten, sie auszogen. Wir müssen uns irgendwie trennen von den Kräften der Finsternis. Sie brachten plötzlich ihre Zauberbücher hervor. Alle zusammen verbrannten sie und wollten Schluss machen mit allem, was aus dieser Ecke kommt des Satans. Ob das nun weiße oder schwarze Magie ist. Obwohl ja in Ephesus Jesus nun durch diese sieben Söhne des Kephas zu einer magischen Formel gemacht wurden und werden sollten, denn es ist so, die Diana der Epheser wollte ja auch weiterleben. Und deswegen, wenn schon Jesus, dann irgendwie ein weiterer Heiliger, den man anrufen kann, nicht? So wie das ja auch in der römisch-katholischen Kirche gemacht wird. Man hat ja jetzt noch wieder eine Frau heilig gesprochen, dann darf man zu ihr beten und sie bitten und so weiter, ja. Immer noch ein paar hinzutun. Wenn Jesus einer von den vielen ist, mag das ja sein. Aber er darf nicht der absolute Weg sein. Deswegen wollte der Teufel das erreichen und wollte auch durch diese falschen Leute, die Gnostiker, dann hier eine magische Formel einführen, damit keine Trennung bei den gläubig gewordenen von den Machenschaften der Finsternis stattfindet. Ihr kennt ja unser Leben ein wenig. Als wir zum lebendigen Glauben kamen, erst dann, vorher haben wir das nichts gesehen, merkten wir, dass in dem Metier, in dem wir tätig waren, nicht nur gute Dinge vorhanden waren, sondern auch böse, von der Hölle inszenierte Sachen. Aber das haben wir vorher nicht gemerkt. Klingt ja alles so schön, ist ja alles so schön göttlich, alles so wohltuend. Aber auch das, was augenscheinlich wohltuend ist, ist nicht immer von Gott. Und so merkten hier die Gläubigen in Ephesus, dass das, was sie im guten Sinne meinten, getan zu haben, auch nicht von Gott war. Weiße Magie. Wir haben doch geholfen. Wir haben doch Menschen geholfen. Aber wie steht es auch in 5. Mose 18, wo Gott auch seinem Volk schon zurief und gesagt hat, du sollst dich mit diesen Dingen, auch der weißen Magie, da wo angeblich gute Hilfe geleistet wird, nicht beschäftigen. Es soll unter euch keiner sein, 5. Mose 18, Vers 10, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse oder ein Weissager oder ein Tagewähler ist, wie Freitag der 13., oder auf Vogelgeschrei achtet, wenn die Krähen schreien, dass vielleicht jemand stirbt, oder ein anderer Zauberer oder Beschwörer oder Wahrsager oder Zeichendeuter oder der die Toten befragt, was ja viele Menschen gemacht haben, gerade auch nach dem Kriege. Sie wollten wissen, ob der Mann noch lebt, nicht? Dann wurden über den Bildern gependelt und Wahrsager aufgesucht. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. Also der Herr hat schon gesagt, was alles nicht stattfinden soll unter den Gläubigen. Es muss eine Scheidung zwischen den Machenschaften Luzifers, der ja ein Lichtträger war, und dem Sohn Gottes und seiner Gnade geschehen. Alle Dinge sollen herausgetan werden, die nicht in die Nachfolge Jesu gehören. Vielleicht kann ich hier bei dieser Gelegenheit mal Beispiele nennen, wie es so in manchen Landen auch unter Gläubigen zugehen kann. Zum Beispiel das Besprechen ist ja oft weit verbreitet. Gerade wenn jemand Rose, Gürtelrose hat und so weiter, dann hat man kein richtiges Medikament, dann schickt man die Leute zum Besprechen. Besprechen gehört ja auch in das Kapitel der magischen Heilung. In Deutschland gibt es dafür verschiedene Ausdrücke. Manche wissen das gar nicht, dass sie damit zu tun gehabt haben. Man sagt zum Beispiel in Süddeutschland brauchen, das ist ein Begriff, ja, für besprechen. Oder in Hamburg heißt es bepusten oder beblasen. In der Lüneburger Heide heißt das wegversetzen. Und andere Ausdrücke sind noch beschreien, bespeien. Es gibt dazu auch furchtbare Beispiele. Da war eine Frau, die in die Seelsorge kam und sie erklärte, was passiert war. Als sie ein junges Mädchen war, wurde sie von ihrer Mutter wegen einer Erkrankung zu einer Besprecherin gebracht. Diese alte Besprecherin sagte dem jungen Mädchen, mach mal den Mund auf. Als das Mädchen gehorchte, spie die alte Hexe dem Mädchen eine saftige Ladung in den Mund. Das Mädchen schüttelte sich vor Ekel und hatte nicht nur Wochen, sondern Monate und Jahre mit dem Ekel zu tun. Sie war tatsächlich durch diese schaurige Rosskur geheilt, aber ihre Seele kam nicht zur Ruhe. Eine Mutter wollte es nicht zulassen, dass ihre Tochter heiratete. Sie lehnte den künftigen Schwiegersohn ab. Als das Mädchen sich doch zur Heirat entschloss und dann zusammen mit ihrem Mann das Elternhaus verließ, da stieß die Mutter einen tierähnlichen Laut und Schrei aus. In der Ehe der Tochter gab es viele Nöte und Schwierigkeiten. Selbst die Enkel waren noch von dem Fluch der Großmutter, die ihre Tochter beschrien hatte, verfolgt. Ja, das muss man dann erkennen, und wenn man es unter das Kreuz bringt, dann wird man gelöst. Im Ausland gibt es auch andere Ausdrücke dafür. In Österreich zum Beispiel wenden heißt das, in der Schweiz mit Worten heilen, in Polen messen gehen oder messen lassen, in Frankreich Sympathie betreiben, das sind alles dieselben Dinge, bloß andere Worte. Im Elsass ist auch ein Zauberbuch vorhanden, das deshalb sympathischer heißt oder sympathischer Hausschatz. Danach handeln viele Leute und manchmal auch Gläubige und wissen gar nicht, dass diese Form weiße Magie ist. Dieses Buch enthält Zaubersprüche, wie man das Besprechen durch Sympathie betreiben soll. Und in den Vereinigten Staaten, da gibt es den Ausdruck Powwow, Powwow, vermutlich von dem Indianischen her. In Südamerika gibt es aber auch den Ausdruck Brujo, Brujo. Dieser Ausdruck kommt wahrscheinlich von den deutschen Siedlern, die aus Süddeutschland eingewandert sind. Das süddeutsche Wort für besprechen heißt brauchen, im alemannischen Dialekt Bruche. An diesem Wort Bruche hat sich das südamerikanische Wort Brucho entwickelt. Den polnischen Ausdruck messen gehen oder messen lassen findet man auch in Argentinien. Zum Beispiel ein Reitpferd eines Mannes ist auch erkrankt. Der Mann ließ sich von einem Brujo ein Rat geben, den er mit Erfolg anwandte. Er riss aus dem Schwanz des Pferdes drei Haare und maß mit diesen drei Pferdehaaren von seiner Brust zu den Nüstern des Pferdes dreimal. Er sagte dazu einen Spruch aus dem 6. und 7. Buch Mose, das in Südamerika auch zu finden ist, und fügte die drei höchsten Namen hinzu. So sagt man das, in den drei höchsten Namen. Das Pferd wurde tatsächlich geheilt. Die Familie dieses Mannes litt aber seit dieser Zeit an seelischen und nervlichen Störungen. In diesem Fall wurde das Besprechen in den drei höchsten Namen vorgenommen. Und das Tragische ist ja auch, dass an vielen Stellen, ja sogar Kirchenälteste dies praktizieren, evangelische und mehrmals auch katholische Priester dies ausüben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für Unheil diese unter dem Deckmantel des christlichen Glaubens diese Männer anrichten. Familien, in denen das Besprechen aktiv oder passiv betrieben wird, sind von Unglücksfällen geradezu verfolgt. Selbstmorde, Morde, schwere unheilbare Erkrankungen und viel anderes Missgeschick häuft sich in solchen Familien. Ich will da noch etwas lesen, damit wir einfach sehen, was hier in Ephesus zunächst geschehen sollte, allerdings nicht zum Zuge kam, damit Gemeinde Jesu wächst und dass sie sich trennt von den Zauberbüchern, von diesen Dingen, die gegen Gott streiten. Eine Frau wurde als dreijähriges Kind magisch besprochen. Soweit sie zurückdenken kann, hat sie Depressionen, Selbstmordgedanken, selbstquälerische Anfechtung und viele Unfälle. In einem Jahr hatte sie drei Gehirnerschütterungen. Ihr Bruder, der auch magisch besprochen worden ist, zeigt die gleichen seelischen Störungen. Er ist verwildert, hat Selbstmordgedanken. Und schließlich entwickelte sich eine Zwangsneurose mit dem Inhalt, er müsse im Namen Gottes Kinder umbringen. Das erleben wir ja auch in unserer Zeit, da fragt man sich, was sind das für Geister, die dahinter stehen. Und ein Mann war bei einem okkulten Besprecher in Herisau in der Schweiz. Die Behandlung führte zur Heilung seines organischen Leidens. Seit dieser Zeit leidet der Patient aber unter Depressionen. Nichts. Nachts hört er Klopfzeichen, Poltern und sieht Fratzen und verstümmelte Menschen. Auch ein Evangelist nahm bei einer Erkrankung zwei Heilpraktiker in Anspruch. Er hat das nicht bemerkt, dass das weiße Magie ist und falsch ist. die da zwar, die Heilpraktiker, auch in dem Ruf standen, christliche Männer zu sein. Nach der Behandlung bekam er schwere depressive und sexuelle Anfechtungen, die ihn dann in eine andere Seelsorge führten. Und noch eines, ein junger Mann wurde gegen Kinderlähmung, ist ja auch eine schlimme Krankheit, besprochen. Der Besprecher gab ihm ein Amulett um den Hals und riet ihm, eine Schere und eine Bibel unter das Kopfkissen zu legen. Und zugleich schrieb ihm der Besprecher einen Spruch auf und gab ihm die Anweisung, diesen Spruch in die Bibel zu legen. Also ganz fromm klingt das. Die Kinderlähmung wurde auskuriert. Der Junge aber erhängte sich nach einigen Jahren. Das ist Resultat. Resultat. Und so könnte man noch vieles mit anführen, was unter diesem Begriff auch weißer Magie zu verstehen ist. Und Gott will gründlich arbeiten im Herzen der Bekehrten. Und da freuen wir uns, lesen zu können, dass das die Gläubigen dort mitkriegten, was da passiert ist mit den 7 Söhnen des Skephas. Und plötzlich zuckten sie zusammen und waren entschieden und fingen an, nachzuforschen in ihren Häusern, was dort ist, was Gott nicht gefällt. Und brachten all diese Literatur, diese Bücher hervor, die sie zuvor zum Heilen benutzt haben, zum Guten benutzt haben. Und da spielte das Geld gar keine Rolle. Wir lesen, sie brachten ja so viel zusammen, 50.000 Groschen, sagt hier der Reformator, das heißt aber Drachmen oder Silberstücke, und eins davon ist ein Tageslohn für einen Menschen. Also 50.000 Tageslöhne, und das hat man einfach vernichtet, ohne Rücksicht darauf, wie teuer das war, um die Scheidung zwischen Licht und Finsternis zuzulassen. Und was geschah? Als das geschehen war, wurde das Wort Gottes noch mächtiger unter ihnen. Und es wuchs das Evangelium und nahm Überhand. Es war mächtiger als die Strömung der Finsternis in Ephesus. Und Ephesus wurde erweckt. Und das ist auch das, was wir eigentlich brauchen. Man versucht ja im kommenden Jahr sonderlich die Reformation zu annullieren. Viele Artikel sind bereits schon auf den Weg gebracht, dass das nur eine Erfindung von Luther selbst war und dass das überhaupt nicht nötig gewesen sei. Und man möchte es annullieren, damit alle zurückkehren in den Schoß der alleinselig machenden Kirche nach Rom. Und so will man also auch verhindern, dass es eine Erweckung gibt. Aber Erweckung brauchen wir auch heute. Reformation, Bruder Nützold hat oftmals gesagt, wenn es keine Reformation gegeben hätte, dann brauchten wir sie heute ganz bestimmt wieder. Oder zum ersten Mal brauchten wir sie. Reformation. Und Reformation heißt zurück zur Bibel. Scheidung von Licht und Finsternis. Und das betrifft auch unser ganz persönliches Leben. Wir müssen die Scheidung von Licht und Finsternis in unserem Herzen zulassen. Jesus soll der Herr sein. Dann breitet sich auch seine Vollmacht, sein Reden, seine Führung in uns aus. Und wir können dann nicht nur ein Wortsegen für andere werden, sondern ein Lebenssegen. Das Wort breitete sich aus. Durch das Ablegen von ungöttlichen Praktiken geschieht also eine tiefere und größere Erweckungsmacht. Viele nahmen den Herrn an. Das Wesen und Wirken Jesu setzte Freiräume frei, damit Menschen zur Buße gelangen konnten. Die Gläubigen konnten vollmächtig handeln. Es ist also notwendig, Bindungen zu entlarven. Manch einer weiß vielleicht gar nicht, was genau in seinem Leben geschehen ist. Er sieht immer nur die Resultate. Ich erinnere mich von einer jungen Frau, die hier auch in die Gemeinde kam. Sie kam, drang einfach nicht zur Freude im Herrn durch. Der Name Jesu, der war, den konnte sie gar nicht so richtig aussprechen. Und wir fragten sie, wo liegt das? Hast du irgendwelche okkulten Dinge betrieben? Nein, weiß ich nicht und habe ich nicht. Bis wir ihre Mutter fragten und die Mutter bestätigte, dass sie als Säugling besprochen worden ist. Und als wir dann mit ihr darüber beteten und sie selbst auch, wurde sie frei und konnte Jesus Christus loben und preisen. Ja, erst wusste sie gar nichts davon. Und so habe ich manchmal auch den Eindruck im seelsorgerlichen Gespräch, ich frage mir bewusst danach, dass manche sagen, ja, ich weiß nicht, ne, sage ich, und deine Eltern, ja, nö, da ist auch nichts. Und doch verspürt man, dass da Auswirkungen von solchen weißmagischen, okkulten Dingen vorhanden sind. Aber wir müssen auch den Grund erkennen und derjenige muss auch willig sein, den Grund zu suchen und erfahren zu wollen. Dann wird er frei. Es ist also notwendig, Bindungen zu entlarven und sie mit Namen vor den Thron Gottes zu bringen und um Befreiung davon zu bitten. Der Herr will durch den Einzelnen und die Gemeinde, sei es zu Ephesus oder auch in unserer Zeit, kraftvoll wirken. Die Epheser waren ganz neu ergriffen von der Vollmacht Jesu in den Seinen, was da aufbrach. Und hier können wir auch dieses Lied von Blumhardt, was er gedichtet hat, nachvollziehen, wo er sagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Eifern ist ja gut, aber recht. Und das hat, und das will ich noch zum Schluss sagen, Paulus auch an die Galater geschrieben, in Galater 4, Vers 17, die Leute, die da fromm sind und euch umgeben, sei es gesetzlich oder mit irgendwelchen Wundertaten, sie eifern um euch nicht fein, sondern sie wollen euch nur von mir abfällig machen, dass ihr um sie sollt eifern. Eifern ist gut, wenn es immer da geschieht um das Gute. Das, was da in Ephesus geschah, sollte ein Ablenkungsmanöver werden, damit die Gläubigen wieder zurückkehren zu ihren alten Praktiken und nicht die Scheidung von Finsternis und Licht vornehmen lassen. Wir wollen beim Herrn bleiben. Und da, wo er uns etwas offenbart, dürfen und sollen wir es abgeben, damit wir in der Freiheit Christi leben und somit auch ein Segen werden können für andere.